Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Den Posaunenchor aus Neubulach, die Gäste, die von auswärts hierher gekommen sind und Sie von unserer Gemeinde. Unser Herr Jesus Christus schließe uns zusammen. Gelobt sei Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist in Zeit und Ewigkeit. Wir wollen beten. Herr, dass Himmel und Erde vergehen sollen, das macht uns Angst. Wir fürchten uns und ahnen noch zittern, dass nichts davon ewig besteht. Wir sehen ja selbst, Herr, dass diese unsere Welt nicht bleiben kann. So viel Blut und Kummer und Leid und Tränen und Hass. Herr, diese Welt kann nicht so bleiben, wie sie ist. Doch du hast verheißen, Himmel und Erde, alles wirst du neu machen. Fang jetzt bei uns damit an. Gib uns dein Wort voll Feuer, das die Sünde verzehrt, das Wort einer Liebe, das die Welt annimmt, und dein Wort voll Licht, das uns den neuen Weg zeigt. Amen. Und jetzt die Posaunen und ich möchte den Menschen, die hier stehen, sagen, dass im Chor hinten noch Platz ist. Kommen Sie ruhig nach vorne. In Matthäus 13 sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Amen. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wir singen das Hauptlied des Ewigkeitssonntages, 121, 1 bis 3.
Thank you.
Ewigkeitssonntag. Liebe Gemeinde, ist uns dieser Abschnitt gegeben aus dem 2. Petrusbrief, dem 3. Kapitel von Vers 8 ab. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Wenn das alles soll so zergehen, wie müsst ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und gottesfürchtigem Tun, die ihr wartet und eilet zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir heute am Schluss des Kirchenjahres unser Sterberegister aufschlagen, so sind wir bedrängt. 21 Namen sind dort eingetragen, die in den letzten 12 Monaten in unserer Gemeinde beerdigt worden sind. Die Namen sind folgende: Käthe Sauer, Martha Feil, Lore Bofinger, Gertrud Mangold, Friedrich Hennig, Walter Nagel, Doris Maas, Siegfried Rupp, Ernst Sorg, Hans-Peter Buck, Friedrich Bessler, Margarete Diekmann, Anna Krauter, Fritz Kübler, Gertrud Janssen, Erich Hühne, Pauline Schinkel, Martha Deile, Marie Feller, Clara Hecker, Margarete Bauer. 21 Mal Trauer, 21 Mal Schmerz, 21 Mal Heimweh. Man hat den Vater nicht gerne hergegeben, obwohl ihm sein leidendes Herz lebensmüde gemacht hat. Man hat die Mutter nicht gerne ziehen lassen, obwohl sie seit der Operation Tag und Nacht leidend war. Man hat den Mann nicht mehr vergessen, obwohl ihm nach solchen Schmerzen die Ruhe zu gönnen ist. Trauernde Menschen sind bedrängte Menschen, die wir in unserer Mitte besonders herzlich begrüßen und auch hier aufnehmen wollen. Aber nicht nur sie. Wir alle sind doch am Totensonntag bedrängt. Wir wissen, dass keiner von uns am gesicherten Ufer steht, an dem der Strom des Todes unsere Lieben und Nächsten von uns reißt. Das Ufer gibt nach. Der Boden fließt mit. Der Halt ist weg. Wir alle treiben ja dem Ende entgegen. Da mag man den Tod negieren, wie Ludwig der 14., der die Vorhänge am Versailler Schloss zuziehen ließ, wenn eine Leichenkutsche passierte. Da mag man den Tod glorifizieren, wie Dr. Switter in Dürrenmatts Meteor, wenn er ausrief: Allein der Tod ist ewig, das Leben ist eine einzige Schindluderei ohnegleichen. Da mag man den Tod sogar proklamieren, wie Samuel Beckett, wenn er schrieb: Das Nichts ist die einzige und höchste Realität. Trotzdem gilt, so wie ich es auf dem englischen Poster gelesen habe und mir seither nachgeht: This day is the first day of the rest of my life. Dieser Tag heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Unsere Tage sind gezählt. Unsere Wochen sind bemessen. Unsere Lebenszeit ist eine einzige Galgenfrist. Unser aller Namen sind schon mit unsichtbarer Tinte ins Sterberegister eingetragen. Die Reihenfolge steht fest. Weil sie uns nicht bekannt ist, deshalb fragen wir ängstlich. Wer wird der Nächste sein? Weichen wir nicht aus? Wer wird als Nächster aus unserer Mitte gerissen? Hören wir nicht weg? Wer steht vor den Toren der Ewigkeit? Wer? Sie oder ich? Jeder Optimismus ist grundlos. Jede Lage ist doch hoffnungslos. Unsere Erde ist ein einziger Friedhof, auf dem schlussendlich auch mein Grab ausgewiesen wird. Gibt es denn etwas anderes, als zu hoffen auf den todsicheren Tod? An dieser Stelle meldet sich der Apostel zu Wort. Nicht vollmundig, nicht lautstark, nicht phrasenhaft, sondern mit seiner Gemeinde redend, unterstreichend, tröstend. Paulus sagt, wir warten nicht auf den letzten Tag, sondern auf des Herrn Tag. Wir warten nicht auf unsere letzte Stunde, sondern auf des Herrn Stunde. Wir warten nicht auf eine letzte Welt, sondern auf des Herrn Welt. Und wir sind heute Morgen eingeladen, in dieses Gespräch kurz hineinzuhören. Zum Ersten, Christen warten nicht auf den letzten Tag, sondern auf des Herrn Tag. Es gibt verschiedene Kalender. Wir haben einen Taschenkalender mit 12 Seiten, auf dem unsere Termine eingetragen sind. Jeden Monat hangeln wir uns durch die Verpflichtungen. Und wenn wir glücklich den Dezember erreicht haben, dann kaufen wir uns eben einen neuen. Oder wir haben einen Wandkalender mit 52 Bildern. Jede Woche lassen wir uns von einem neuen Motiv überraschen. Und wenn nur noch das Jahresschlussbild an der Wand hängt, dann besorgen wir uns eben einen neuen. Oder wir haben einen Abreißkalender mit 365 Wortauslegungen. Jeden Tag halten wir damit Andacht. Und wenn der 31.12. abgerissen ist, dann lassen wir uns einen neuen schenken. All unsere Kalender weisen auf Sonntage und Werktage, auf Arbeitstage und Feiertage, auf Sonnentage und Regentage, auf helle Tage und schwarze Tage, aber doch nicht auf den letzten Tag. Den gibt's nicht, sagten die Spötter, so wie es kurz vor unserem Text heißt. Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Den gibt's gar nicht, sagen die Spötter heute. So wie Bert Brecht eines Tages. Und das hat wohl ein jeder gehört, der in ärmlicher Wiege lag. Kommt des armen Weibs Sohn auf den goldenen Thron und der Tag heißt St. Nimmerleins Tag. Und weil wir gar nicht mehr warten können, heißt es, alles die sei nicht erst auf die Nacht um 7:30 oder 8, sondern schon bei Hahnenschrei am St. Nimmerleins Tag. Den gibt's doch gar nicht, werden die Spötter morgen sagen und sich in der Illusion wiegen, als ob dieser Planeten sich ewig im Kreise drehen wird. Aber Gott hat seinen eigenen Kalender. Damals bei der Schöpfung hat er das erste Blatt aufgeschlagen. Wüst und leer war es, als er sein Werk begann. Und dann kamen viele weitere Blätter, die wir Menschen mit unserem Blut besudelt haben. Aber in Jesus Christus hat er ein ganz neues Blatt aufgeschlagen. Als dieser Sohn am Kreuze hing und als er auferstanden ist, da war doch jener Tag, der in Gottes Augen alle anderen Tage überragt. Und einmal wird er auch das letzte Blatt aufschlagen. Wie viele Blätter es bis dahin sind, wissen wir nicht, weil 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre sind. Das heißt doch, dass seit der Geburt Jesu wir erst 2 Blätter weiter sind. Die Länge der Zeit ist keine Widerlegung der Wahrheit. Gott hat nichts vertagt und nichts ad acta gelegt. Unser aller Tage, wiederhole, unser aller Tage münden ein in des Herrn Tag, an dem er kommen wird. Noch gilt jenes mächtige Wort Martin Luthers, das er im Marburger Religionsgespräch dem Zwingli an den Kopf geschleudert hat. Major est verbi divini, auctoritas quam nostra capacitas. Die Autorität des Wortes Gottes ist größer als unsere Kapazität, als unser Fassungsvermögen. Wir werden Christus begegnen. Jeder wird Christus begegnen. Wir werden ihm unsere Fragen und Zweifel hinlegen. Wir werden bei ihm unsere Anfechtungen und Widerstände ablegen. Freunde, wir werden ohne Kummer und ohne Leid und ohne Last bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wir warten auf des Herrn Tag. Und das andere, Christen warten nicht auf ihre letzte Stunde, sondern auf des Herrn Stunde. Es gibt verschiedene Uhren. Wir haben eine Armbanduhr mit Schweizer Werk, auf der wir Datum und Zeit ablesen. Schon der Vater hat sie getragen. Und wenn sie stehen bleibt, dann ziehen wir sie eben wieder auf. Oder wir haben eine Wanduhr mit Quarzwerk, die auf die Sekunde genau läuft. Seither weiß jeder in der Familie, welche Stunde es geschlagen hat. Und wenn sie verliert, dann tauschen wir nur die Batterie aus. Oder wir haben eine Radiouhr mit Leuchtziffern, die uns morgen aus dem Bett wirft. Das Wecken ist seither kein Problem mehr. Und wenn sie keinen Ton mehr macht, dann muss nur der Stecker in die Wand. Alle Uhren zeigen Viertel und halbe Stunden, Dreiviertel und ganze Stunden, Tagstunden und Nachtstunden, Morgenstunden und Abendstunden, aber nicht die letzte Stunde. Unsere Uhren gehen dauernd im Kreis. Gott aber hat eine eigene Uhr. Sie hat damals zu laufen begonnen, als er sagte, es werde Licht. 12 Uhr mittags war es, als Jesus Christus geboren wurde und als die Engel gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und um die 9. Stunde, um 15 Uhr, da war es 3 Uhr, als Jesus am Kreuze hing und schrie, es ist vollbracht. Und seither läuft diese Uhr auf Mitternacht zu. Wenn diese Stunde noch nicht eingetreten ist, so nicht deshalb, weil vielleicht die Batterie ausgefallen wäre oder der Strom alle wäre. Gottes Uhr ist nie reparaturbedürftig. Wir warten noch auf Gottes Stunde, weil er uns noch stundet. Das Ausbleiben seiner Wiederkehr ist keine Saumseligkeit, sondern Barmherzigkeit. Dieser Gott hat Geduld mit uns. Er will, dass keiner vorschnell abgeschrieben werde. Er will, dass jeder umkehre, bevor es zu spät ist. Er will, dass jeder heimkomme. Liebe Freunde, darum geht es. Er arbeitet mit Geduld. Er verliert nicht gleich die Nerven. Unser Gott hat eine Lust an der Vollständigkeit. Wenn er vor 500 Jahren die letzte Glocke eingeläutet hätte, dann wäre kein Martin Luther da gewesen. Hätte er vor 300 Jahren den Vorhang heruntergelassen, dann wären wir ohne einen Johann Sebastian Bach. Hätte er vor 100 Jahren das Uhrwerk angehalten, dann wäre seine Gemeinde ohne einen Dietrich Bonhoeffer. Und hätte er vor 50 Jahren Schluss gemacht, dann hätte ich keine Chance gehabt. Und wenn er heute Nachmittag käme, wären Sie dabei? Unser Gott hat doch eine Lust an der Vollständigkeit. Der badische Erweckungsprediger Alois Hinhöfer hatte seiner Gemeinde in jenem schlichten Bilde klargemacht. Auf dem Marktplatz steht eine Postkutsche zur Abfahrt bereit. Aber der Postkutscher fährt nicht ab. Er geht um den Wagen, schaut die Geschirre an und blickt die Straße hinunter. Und dann läuft er wieder um den Wagen, schaut nach den Bremsen und blickt wieder die Straße hinunter. Warum fährt er nicht ab? Da kommt einer eilend mit großen Schritten und steigt ein. Auf den hat er noch gewartet. Der Schlag fällt ins Schloss, die Peitsche knallt, die Fahrt geht los. Man kann nicht ewig bei Jesus einsteigen. Gottes Geduld ist nicht ewig. Und deshalb haben sie es hier von unserem Stiftskirchenturm im Mittelalter hineingerufen in diese Stadt. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, Mensch, bedenk die Ewigkeit. Wir warten auf des Herrn Stunde. Und ein letztes. Christen warten nicht auf die letzte Welt, sondern auf des Herrn Welt. Gott hat nämlich ein eigenes Buch. Wir haben auch Bücher, aber wir haben zum Beispiel ein Philosophiebuch, in dem wir Theorien nachlesen können. Zum Beispiel die Theorie eines Laplace, der im Gegensatz zu Galilei gesagt hat, die Natur ist mit sich allein. Gott habe gar keine Möglichkeit, in den Gang der Natur einzugreifen. Oder wir haben Physikbücher, in denen uns Formeln präsentiert werden. Zum Beispiel jene Formel von der Erhaltung der Energie und Materie. Und diese Formel sei überhaupt gar nie aufzubrechen. Gott hat ein eigenes Buch. Und darin heißt es, die Himmel werden vergehen, mit großem Krachen die Elemente vor Hitze verschmelzen und die Erde verbrennen. Diese Welt vergeht, in der Tat. Aber nicht durch einen atomaren Erstschlag. Nicht durch einen klimatischen Hitzeschlag, nicht durch ein Zusammenkrachen mit schweifenden Kometen, sondern allein durch Gottes Wort. Der, der den Anfang gemacht hat, der macht auch das Ende. Der Herr über Materie und Energie schafft über einer vergehenden Welt einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Haben Sie richtig gehört? In der Gerechtigkeit wohnt. Es wird keine ungerechten Regime mehr geben. Es wird keine ungerechten Kriege mehr geben. Es wird keine ungerechten Lasten mehr geben. Selbst die Ungerechtigkeit in Person, der Teufel, Sünde und Tod wird nicht mehr sein. Doch eine Erde ohne Friedhöfe, Familien ohne Gräber. Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Sören Kierkegaard lebte mit dieser Hoffnung, als er schließlich seinen Steinmetz beauftragte, auf sein Grabstein jenen Vers einzumeißeln, den sie auch kennen sollten. Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laden mich an Lebensbächen und ewiglich mit Jesus sprechen. Warum verschreiben wir uns an die Alltäglichkeiten? Warum verketten wir uns an unsere Trauer? Warum verknoten wir uns mit den Schmerzen? Warum halten wir uns an allem Plunder so krampfhaft fest? Der Apostel mahnt, wartet und eilet. So wie die Kinder auf Weihnachten, die jetzt schon Wunschzettel schreiben. Wartet und eilet, so wie Verlobte auf die Ehe, die jetzt schon ihre Wohnung einrichtet. Wartet und eilet, so wie Jungvermählte auf ihr erstes Kind, die schon die Wiege in die Stube stellen. Wartet und eilet, lebendig, fröhlich, gespannt. Jede echte Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Vielleicht gehen Sie heute Nachmittag auch auf den Friedhof. Sie stehen an dem Grab, an dem Sie schon oft gestanden sind. Und jedes Mal wird ihnen das Herz so schwer. Denken Sie diesmal nicht zurück an den Tag, den Sie gemeinsam erlebten, an die Stunden, die Ihnen gemeinsam geschenkt waren, an die ganze Welt, die Sie dort mitbegraben haben. Denken Sie doch einmal vorwärts an des Herrn Tag, an des Herrn Stunde, an des Herrn Welt. Und dann falten sie dort die Hände und dann beten sie, dein Reich komme, dein Frieden komme, dein Trost komme. Komm, ja, komm, Herr Jesu. Amen. Wir singen vom Lied 271 die Verse 1 bis 4.
Herr, wir bitten dich für uns alle, die wir durch den Tod von Menschen, die uns nahestanden, geprüft wurden, dass wir uns nicht ins Geschwätz flüchten oder in der Einsamkeit verlieren, sondern uns dir stellen. Wir bitten dich für jene, die wie erblindet weitergehen und ihren Schmerz nicht überwinden können. Überwinde du sie mit deiner Liebe und deinem Trost. Wir bitten dich für alle, die leben müssen mit einem leeren Platz an ihrer Seite. Für alle, die trauern um ihre Frau oder ihren Mann, um ein Kind, um einen Freund. Gib, Herr, dass sie Menschen finden, die mit ihnen tragen. Wir bitten für alle, die durch Krankheit aus der Arbeit gerissen sind und sich vom Leben ausgeschlossen fühlen. Gib, Herr, dass sie gesund werden an Leib und Seele. Wir bitten für die Sterbenden. Und für die, die niemand haben, der sie liebt und betrauert. Für die tödlich Vereinsamten unter uns. Und für alle, die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Sei du ihnen gnädig. Herr, lass auch sie deine Gnade erkennen. Gib, dass wir alle umkehren. Amen. Vater unser im Himmel. Wir singen noch vom Lied 349 die Verse 2, 4 und 5.
Thank you.
Wir möchten den Posaunen aus Neubulach ganz herzlich danken, die heute Morgen extra und nur zu diesem Gottesdienst hierher gefahren sind. Wir danken Ihnen für Ihren Dienst und die festliche Gestaltung unseres Gottesdienstes. Sie werden uns jetzt noch einmal blasen. Noch einmal herzlichen Dank. Der Chor wird im Anschluss an den Gottesdienst draußen noch vor der Kirche ein paar Choräle blasen. Dann möchte ich ganz herzlich danken für das Opfer von vor 14 Tagen. Wir haben gebeten für die Kinderspeisung im Flüchtlingslager bei Khartoum im Sudan, dort in dieser entsetzlichen Hungersnot. Sie haben uns 6.516 Mark gegeben. Ich möchte Ihnen dafür ganz herzlich danken. Der Kirchengemeinderat hat zusammen mit diesem Opfer und im Rückgriff auf Opferbestände und im Vorgriff auf das, was sie uns geben werden, sofort 22.000 Mark für diese Speisung in dieser entsetzlichen Not überwiesen. Wir danken, wenn Sie uns weiter so die Hände füllen. Gott vergelte es Ihnen. Von Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr Kurzgottesdienste und am Dienstag um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche die Stunde der Bibel. Wir lesen die Apostelgeschichte und laden dazu herzlich ein. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge G-Moll von Johann Sebastian Bach. Gehen Sie hinein in diesen Ewigkeitssonntag mit dem Segen und Frieden Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.